Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Heute ein sehr spannender Gast und auch ein geschätzter Ex-Kollege, aber auch weiterhin Kollege, wie man es auch immer sozusagen bezeichnet, nur ist er weiter weg verreist und nicht mehr so ins Blickwinkel. Jetzt vor allem unter Corona-Gesichtspunkten fällt einem gar nicht so sehr auf. Der liebe Steven. Hi Steven.
Hallo Jonas.
Stell dich doch einmal kurz ein bisschen vor, vielleicht wo wir uns kennengelernt haben und was du dann aktuell machst, und dann können wir auch super schnell ins Thema eintauchen.
Ja, genau. Also ich bin Steven, bin 37 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, komme aus Hamburg, und wir beide haben uns kennengelernt bei Douglas. Ich bin seit 2003 im Handel in unterschiedlichen Funktionen und Unternehmen tätig. Sehr stark im Bereich E-Commerce dann nach und nach tätig gewesen und bin 2018 zu Douglas gekommen, um dort das internationale E-Commerce im Wachstum zu beschleunigen und aus Douglas eine Plattform zu bauen, und bin jetzt im Rahmen der Douglas-Gruppe seit Januar diesen Jahres, also seit 2021, Teil der Geschäftsführung von der Parfümerie Akzente GmbH beziehungsweise von Parfum Dreams.
Jetzt natürlich auf einer anderen Art und Weise die Douglas-Gruppe zu unterstützen. Cooler Wachstumscase, und das ist das Erste, was wir uns ja auch gerade erzählen, die Marktplatzgedanke. Und jetzt ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung bei Parfum Dreams, die man sich da ein bisschen stellen kann. Heute, über was wir ja sprechen wollen, ist nochmal das Thema Daten erzählen, Geschichten deiner Kunden. Ich habe ja mit dir einen sehr tollen Verfechter in der Douglas-Gruppe, der sich Daten anschaut und der sehr gut auf Basis von Daten Use Cases macht. Deswegen bin ich sehr gespannt auf unsere Folge. Ich glaube, wir haben da uns, oder ich konnte jedenfalls viel von dir lernen. Das war spannend. Magst du ein bisschen eintauchen zu dem Thema? Magst du vielleicht das aus deinem Gesichtspunkt, du bist ja eher der Business-Anwender, dazu was sagen?
Genau, also so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus. Also zum einen bin ich recht analytisch versiert, und zum zweiten bin ich in verschiedenen Kategorien bislang unterwegs gewesen. Das bedeutet, ich musste eigentlich immer in dieser neuen Kategorie, die wir verkauft haben, hergestellt haben oder wie auch immer, eine gewisse Kenntnis erzielen. So, und wenn man dann keine Ahnung davon hat, ja, dann empfiehlt es sich, in Daten reinzuschauen. Ne? Das macht erstmal Sinn, und generell ja aus einer UX-Perspektive, aber auch aus einer Datenperspektive, ist, glaube ich, erstmal die Haltung, I am not the user, einfach eine sehr gesunde, und dass man guckt, okay, was treibt denn quasi die Konsumentinnen um? In unserem speziellen Fall, wo wir jetzt als zwei Männer über Beauty sprechen, ist es, glaube ich, noch viel, viel wichtiger. Weil natürlich ein Großteil unserer Kunden sowohl bei Douglas als auch bei Parfum Dreams weiblich sind. So, und für mich ist da immer ganz ganz wichtig zu verstehen, okay, was sind Daten, die man sich anschauen muss, um ein gutes Verständnis zu bekommen, wie man noch weiteres Wachstum erzielen kann, was sind eigentlich Themen, die Kunden stört. Und das ist immer so eine Balance aus, quantitativen und qualitativen Daten. Als ein Beispiel, ich kann natürlich in Kundenfeedbacks, ob das jetzt bei Trustpilot ist, ob das im internen NPS-Tool ist oder Produktbewertung oder was auch immer, kann ich sehr viel lernen über qualitative Sachen und ich kann es dann quasi in quantitativen Analysen, sehe ich es dann auch, ob das über Benchmarks sind, die wir innerhalb der Douglas-Gruppe machen oder auch quasi externen Benchmarks. Und so glaube ich, kann man A, Daten miteinander verknüpfen und sogar dann halt auch sehen, wie sich das dann entsprechend in einer Gewinn- und Verlustrechnung dann irgendwie an den unterschiedlichsten Punkten als Resultante dann ausdrückt. Aber das Interessante, und dafür sind wir ja als Manager da, ist quasi erstmal zu analysieren, zu verstehen und dann halt zu gucken, und das ist dann der schwierigste Teil, Maßnahmen zu finden, wie wir die Dinge verbessern und vor allen Dingen, wie wir sie kundenorientiert verbessern. Und wenn man dann in einer neuen Kategorie oder einem neuen Unternehmen, einer neuen Organisation ist, dann ist man ja auch erstmal einmal einfach der unerfahrenste und unwissendste. Dann geht es aus meiner Sicht auch darum, verschiedenste Bereiche zusammenzuführen, dass die zusammenarbeiten, weil vielleicht der eine etwas damit zu tun hat mit dem anderen und dann halt in Meetings, und das ist quasi so ein bisschen, ja, ich sag mal, so eine Routinearbeit, in diesen Meetings immer wieder dieselben KPIs sich anzuschauen und immer wieder quasi zu überlegen, wie können wir das Ganze verbessern. Und vielleicht, um das mal ganz beispielhaft zu machen und simpel, wenn wir in der Logistik zu spät etwas ausliefern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der nächsten Woche mehr Kunden bei uns im Callcenter per E-Mail oder per Anruf melden und fragen und da irgendwie dann auch eine entsprechend schlechtere Weiterempfehlungsrate, also einen Net Promoter Score machen, halt sehr, sehr hoch. So, und dann geht's ja im Management darum, okay, wo investiere ich? Ja, investiere ich jetzt entweder in noch mehr Callcenter-Agents oder investiere ich dahin, dass quasi die Kunden gar nicht bei uns anrufen müssen, weil sie ihre Bestellung ordnungsgemäß schnell bekommen. Und das sind so Datenpunkte und dann ja auch meistens unterschiedliche Bereiche, die man zusammenführen muss, quasi kundenorientierter am Markt tätig zu sein. Und das sind so Dinge, die ich ganz spannend finde, weil die haben irgendwie am Ende, sieht man es vielleicht in der P&L, aber am ureigensten Anfang ist es meistens eine Kundin, ein Kunde oder mehrere Kunden, die halt irgendwie sagen, das gefällt mir noch nicht. Und dann geht es darum, kreative Lösungen zu finden und halt quasi an denselben wichtigsten Punkten konsistent zu arbeiten, weil nochmal, es einfach in der Analyse zu identifizieren, wo sind Schwachstellen, es ist deutlich schwieriger, dann halt daraus wirklich Maßnahmen abzuleiten, die dann wirklich einen signifikanten Hebel zu haben.
Ja, weil wenn man sehr, sehr plakativ ist, ist es ja sozusagen, du guckst hier in Zenloop oder wo auch immer den NPS-Score an, siehst die Bewertungen und siehst irgendwie, einige der User beschweren sich über die Lieferzeiten. Das wäre ja sozusagen the other way round. Mhm. Du würdest einmal im Lager analysieren können, okay, die durchschnittliche Lieferzeit liegt irgendwie bei 7 Tage. Das ist nicht das, was wir uns wünschen. Wenn man sich die Konkurrent anguckt, die kommunizieren immer 2 Tage oder 1 Tag. Und das ist das, was wir eigentlich auch haben wollen. Das heißt, wie du sagst, nächster Schritt wäre eigentlich zu überlegen, kann ich meine Logistik eigentlich höher drehen? Und was passiert eigentlich, wenn ich schlagkräftiger da bin, ob ich dann wirklich hinten raus auch eine Verbesserung, nicht nur im NPS, sondern vielleicht auch in der Reduzierung des Churns oder aber auch in der Erhöhung irgendwie von bei uns im Bereich der Replenishment Cases oder sowas.
Genau, du siehst das langfristig siehst du es hoffentlich in einer Marketingkosten-Umsatz-Relation. Du siehst das in einem Customer Lifetime Value oder in der Entwicklung von irgendwie Einmalkäufern zu irgendwie loyalen Stammkunden oder Bestkunden. Der Weg ist aber halt ein relativ langer und meistens sind es ja auch unterschiedlichste Tools, Reports, die ja. irgendwie da drin sind. Und ne, so eine die ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass es quasi auf eine, und deswegen finde ich, ist es so wichtig, nicht über Datenpunkte zu sprechen, sondern eher quasi über Geschichten von Kunden, weil dann wird es auch für einzelne Menschen in den Organisationen greifbarer. Ja, weil ein NPS oder Net Promoter Score oder sonstige KPIs, das ist halt sehr abstrakt. Ganz konkret ist es dann halt in dem Fall, so und so viele Kunden haben bei uns angerufen oder sind irgendwie unzufrieden wegen der Lieferung oder ein anderes Thema kann sein in Richtung Preise, was wir schon mal irgendwie bei einem anderen Händler halt hatten und. Ja? Und da muss man, glaube ich, sehr genau hinhören und muss man auch so eine gewisse, ja, einfach Begeisterung dafür für haben, dass immer wieder anzuschauen und schon bei ja, kleineren Punkten irgendwie zu überlegen und so ja, neudeutsch zu natschen, was man irgendwie dann noch besser machen kann. Und das ist, glaube ich, super wichtig, um da die Kunden irgendwie im Blick zu haben und um dann, ich sag mal, schlussendlich für irgendwie Investoren, Muttergesellschaften oder ähnliches dann auch gute Resultate erzielen zu können. Aber das eine ist quasi immer die Resultante und das viel Wichtigere ist quasi die Ursachenforschung und dann die Maßnahmengeneration.
Warum glaubst du oder gibt es einen Punkt, also mein Gefühl ist jedenfalls, um so auszudrücken, um nicht dir etwas zu unterstellen, dass ich glaube, es machen nicht viele. Also ich glaube, diese Verbindung zwischen, ich glaube, es gibt einige Firmen, die haben auch überhaupt noch nichts mit Data gemacht, haben noch nicht viel mit analytischen Daten gemacht. Die hinken, glaube ich, da. Es gibt, glaube ich, aber auch genug Firmen, die haben das schon aufgebaut und die könnten, glaube ich, auch genug Insights generieren. Das ist ja mein Sprichwort immer. Man hat mehr Insights als Actions. Warum glaubst du, fehlt das noch, dass viele nicht schaffen, diese Übersetzung von Insights zu Actions zu machen? Also du hast es ja sehr gut gemacht, du guckst dir immer die gleichen Metriken an. Ein Punkt, den du ja kommuniziert hast, ist es irgendwie plakativer darzustellen. Aber warum glaubst du, dass es einige noch gibt, die sich vielleicht nicht darum kümmern? Oder vielleicht sagst du auch, nee, du glaubst, dass es eigentlich schon alle machen, ist es nur nicht so wirklich sichtbar?
Also ich glaube, wir als, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gibt irgendwie, was es ja wirklich in den meisten Unternehmen gibt, es gibt halt super viele Daten, ja, und super viele Excels, die irgendwie rumgeschickt werden oder Dashboards oder keine Ahnung was, ne, so. Und dann gibt es einmal, glaube ich, den Fall, dass man, dass quasi, da werden halt irgendwelche Reports so rumgeschickt und nicht wirklich, ich sag mal, studiert. Ja, das kann ein Thema sein. Es wird nicht drüber gesprochen, ja, und auch nicht wiederkehrend darüber gesprochen. Das ist aber eigentlich noch so bei dem Thema Insights und Identifikation von, was ist denn wichtig und was ist nicht wichtig. Ja, und dann, wenn man quasi auch eine gemeinschaftliche Meinung davon hat, das ist jetzt wichtig und nicht, weil der Investor das sagt, nicht, weil irgendwie der oder die CEO das sagt oder irgendwer, der gerade die höchste, lauteste Stimme hat, sondern weil quasi das aus Kundensicht entsprechend wichtig ist oder sich irgendwas am Markt signifikant entwickelt hat, dann geht es ja quasi darum zu sagen, so, und was führt jetzt, wenn ich quasi diese Identifikation halt irgendwie gemacht habe, was wichtig und was unwichtig ist aus Kunden- oder Marktsicht? Was ist dann eigentlich die, was sind dann eigentlich die Maßnahmen? Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen mit dem Sport oder anderen, kann man auch irgendwie Geige spielen, aber ich kann keine Geige, also deswegen bleibe ich mal beim Sport. Es ist halt sehr einfach zu identifizieren, dass irgendwie, um ein gesundes Leben zu führen, dass man irgendwie sich gesund ernährt und irgendwie bestmöglich bewegt. Aber es ist halt wahnsinnig schwierig, dann irgendwann mal Marathon zu laufen, wie irgendwie jemand bei den Olympischen Spielen oder irgendwie wie Jan Frodeno Ironman oder wie Roger Federer Tennis zu spielen, ja, oder Sascha Zverev, ja. Und das ist, glaube ich, dann das, was halt quasi wirklich der schwierige Teil ist, ist wirklich immer weiter an denselben wesentlichen Problemen zu arbeiten. Und wir tendieren dann doch als Menschen dazu zu sagen, ach, da ist noch ein spannender Report. Und dann lenken wir uns ab und lenken dann auch entsprechend die Organisation ein Stück weit ab. Und das versuche ich ein wenig zu vermeiden und möchte eigentlich bei den ganz wesentlichen Sachen bleiben. Und ich versuche immer, da muss ich mal an dieser Stelle meine Mutter und meine Oma grüßen, ja, ich versuche immer das in quasi zu überlegen, kann ich das denen erklären, woran ich eigentlich arbeite, weil die wissen von KPIs und P&Ls und sowas wenig. Aber die verstehen natürlich als Anwender, warum man irgendwie zufrieden ist oder nicht und was man irgendwie möchte. Und ich glaube, das ist dann das, was dann auch die Maßnahmen sind, warum man das dann macht. Und das dann angreifbar oder begreifbar. Und das ist, glaube ich, so eine der Thematiken. Und das ist aber schwierig, das ist genauso schwierig, wie halt irgendwie beim Training dran zu bleiben, wenn du irgendwie einen Halbmarathon machst und dann ist es irgendwie draußen kalt und regnerisch und du jetzt doch eigentlich viel mehr Lust, jetzt irgendwie, weiß ich nicht,
Netflix zu gucken.
Ja, oder halt irgendwie was anderes zu machen, ja, so mit so einer Halbbewegung nur, oder man geht dann irgendwie rein, wo es halt, gemütlich ist und verlässt sich auf seine Stärken und irgendwann stellt man wieder fest, doch nicht so weit gekommen. Das ist, glaube ich, dann irgendwie ganz spannend. Und man muss, glaube ich, auch als Organisation und auch als Mensch, es muss einen halt ärgern. Es muss einen ärgern, dass da jemand anderes von dem Unternehmen, für das man arbeitet, irgendwie enttäuscht ist. Das ist aber eine Haltung, ja. Das muss einen ärgern oder es muss halt irgendwie einen freuen, wenn man positive Datenpunkte halt sieht, dass es besser wird. Und die wenigsten Leute sind halt mit einer Profit- und Loss-Rechnung verheiratet, dass sie halt irgendwie sagen, oh wow, hier haben wir aber eine Effizienz bei irgendwie Kostenrelation XYZ. Aber sie können sich natürlich darüber freuen, wenn irgendwer sagt, liebes Parfum Dreams Team, ihr habt einen super Job gemacht. Ich glaube, ich bestelle jetzt nur noch bei euch. Ja, so, und das ist ja quasi dann der Lohn der gemeinsamen Arbeit. Und diese Arbeit ist dann halt auch quasi das, was irgendwie zwischen Einkauf, Logistik, Callcenter, Marketing, was uns ja dann quasi als Organisation eint. Ne? So, und das ist Freud und Leid. Irgendwie zu spüren und spürbar zu machen, ist, glaube ich, die hohe Kunst. Und ich würde jetzt nicht meinen, dass das mir gelingt. Da ist, glaube ich, das, was da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber das ist, glaube ich, das, was super, super wichtig ist langfristig, um Daten und um Kundenorientierung wirklich irgendwie in eine Organisation zu bringen.
Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
Du, ich mag es ja sehr, dass wir nicht über Buzzwords sprechen, aber eigentlich hast du die Sachen aus deiner Sicht mit auch einer gewissen Leidenschaft kommuniziert, dass es dir, also es ist ja dieses Kundenzentrierte zu haben oder zu leben und aber auch zu messen, ja. Und vor allem auf einer Ebene zu abstrahieren, was ja genial ist, zu sagen, hey, auf deiner Ebene als Mitglied der Geschäftsführung ist es natürlich die Verantwortung, auch die P&L mit zu verantworten und zu sehen. Und da jetzt erstmal unzufriedene Kunden rauszulesen, würde ich es jetzt mal bezeichnen, ist natürlich auch eine gewisse Art und Weise der Abstraktion, benötigt man da, um zu gewährleisten, dass man dann auch wirklich die Punkte umsetzt. Und ein wichtiger Punkt, was, glaube ich, sehr gut ist, den du gesagt hast, ist wirklich dieses weniger ist mehr. Ein oder zwei Reports sich anzugucken, zu wissen, die Treiber dieser Punkte zu identifizieren. Also warum ist die Conversion Rate schlecht? An was könnte das liegen? Wie setzt sie sich zusammen? Brauche ich mehr oder die Order schlecht? Brauche ich mehr Visits? Brauche ich bessere Conversion Rate? An was liegt es? Um dann wirklich irgendwie so ein bisschen rauszufinden, wo man optimieren kann.
Ja, ja, also das, ich glaube, dieses weniger ist mehr ist wirklich bei Daten und dann ja auch, ich glaube, man kann schon sehr viele Daten miteinander verknüpfen. Das ist ja auch quasi das, ne, um aus Datensilos dann eher Daten sehen zu machen. Das geht ja quasi in eine ähnliche Richtung. Ja, dass man quasi wirklich diese Verknüpfungen und Interdependenzen dann halt auch wirklich sieht und testen kann. Und das Gute ist ja in unserer Branche, dass du wirklich mit Hypothesen wirklich viele Dinge testen kannst und nicht irgendwie dann in so einem luftleeren Raum unterwegs bist. Ne? Und deswegen, das ist, glaube ich, super spannend. Und das gelingt aber, ne, auch dann auch bei kleineren Gesellschaften, aber auch selbst bei den großen. Es ist halt ein begrenzt, wir haben alle begrenztes Auffassungsvermögen, wir haben alle begrenzte Ressourcen. Und deswegen muss man das halt irgendwie auf wenige Punkte halt irgendwo machen. Und ja, irgendwie tendieren wir gerade in der modernen Welt ein bisschen dazu, so alles in uns rein zu, an Daten und Informationen irgendwie reinzuballern. Das ist vielleicht dasselbe, dass man quasi irgendwie früher die Tagesschau geguckt hat und in 15 Minuten sich informiert hat und jetzt hat man irgendwie schon 37 Mal irgendwelche Newsletter-Apps mit irgendwelchen Push-Notifications, aber es ist immer noch dasselbe passiert, was wirklich relevant war aus irgendwie einer weltpolitischen Welt oder keine Ahnung, die Bundesliga hat halt auch nur dieselbe Anzahl an Spiele am Wochenende, aber wahrscheinlich guckt man irgendwie viel, viel häufiger halt irgendwie da rein.
Ja, glaubst du, dass es irgendwie Punkte gibt, die man auf Teams abgeben kann? Das heißt, du als Mitglied der Geschäftsführung und ihr seid ja nicht so klein, habt ihr natürlich auch Teams, die sich um die Logistik kümmern, Teams, die sich um ein Callcenter kümmern. Glaubst du, dass die alle die gleichen Kennzahlen sich anschauen sollten, die du dir anschaust, um zu verstehen, wie werden deine Entscheidungen getroffen? Oder glaubst du, dass die für sich mit Zahlen identifizieren müssen, die natürlich in ihrer Umgebung andere Zahlen sind oder nicht kleinere Zahlen ist das falsche Wort, sondern ja eher die Treiber der Haupt-KPI.
Genau, also ich glaube, dass natürlich jeder Fachbereich sich irgendwie seine KPIs anschauen muss, ne? Und die sind halt gänzlich andere irgendwie im Supply Chain Logistikbereich als jetzt irgendwie im Marketing. Ne? Und dann ist es ja die Aufgabe der Leitungsebene, diese miteinander zu verknüpfen und dann halt irgendwie Entscheidungen zu treffen für Investitionen und ähnliches. Ich glaube, dass es halt relativ, also es gibt ja das Modell, das haben wir jetzt nicht bei uns eingeführt, was OKRs angeht, ne? Also wo man im Prinzip das auch so ein Stück weit runterbricht auf die einzelnen Organisationen und versucht, dass möglichst viele an den Treibern im Prinzip halt arbeiten und das quasi so als Art Ziele runterbricht. Und das ist ja auch ein bisschen so die Thematik von Resultanten wegzugehen. Ja, also irgendwie, wie ist denn irgendwie mein EBIT oder mein Net Sales und hin zu, was weiß ich, jemandem im CRM-Bereich dann halt zu sagen, mach 5 Tests, wie du noch mehr Einmalbesteller zu irgendwie Sammel- oder Loyalitätskunden irgendwie bringst. Ne? Und die Tests sind dann halt und vielleicht dann die Ergebnisse dieser Tests ist dann halt der Input-Faktor der Output ist dann irgendwann, dass man sieht, okay, im Net Sales ist, was weiß ich, die Anteiligkeit der Bestandskunden oder der loyalen Kunden ist irgendwie gewachsen.
Ja, ich glaube, das ist spannend und aber das, was du ja sagst, gilt auch vielleicht für die anderen Gruppen, wenn du das Logistik-Team dir anguckst oder wenn du das Payment-Team dir anguckst oder wenn es eine Person ist, um das für alle Zuhörer auch irgendwie ein bisschen interessant zu machen. ist ja deine Aussage auch, bitte achtet auf eure KPIs und guckt euch nur die ja eigentlich schlussendlich an. Und das macht ja auch total Sinn, dass das Payment-Team überprüft, wie ist der Anteil der Zahlungsarten, verändert sich da irgendwas oder gibt es irgendwie Abbrüche bei gewissen Zahlungsarten, um gegen das eben die ganze Zeit weiter zu informieren, weiter zu optimieren. Du hast ja auch vorhin gesagt, und das ist ja auch meine Lieblingsanalogie eigentlich mit den Sportlern. Und bei den Sportlern ist es ja auch so, du gehst morgens, morgens oder wann auch immer, gehst du ja laufen und du guckst dir ja eigentlich immer die Pace und die Herzrate und die Schrittrate an und du fängst ja nicht irgendwann anzufangen, zwangsweise dieses Körperfett mal dir anzuschauen, bevor du laufen gehst, weil das ja sozusagen nicht die ausschlaggebende Punkt in deiner Gesamtfitness hat zu dem Lauf, den du jetzt gerade starten möchtest. Klar, wenn du plötzlich von einer 4 Minuten pro Kilometer auf 10 Minuten pro Kilometer runtergehst und feststellst, du hast irgendwie über Weihnachten 20 Kilo zugenommen, dann könnte es ein Treiber dafür gewesen sein, aber ja.
Ja, ich glaube auch, dass das halt nicht das ist, was jetzt irgendwie den Sportler motiviert, ne? Also kenne kaum Sportler, die irgendwie sagen, jetzt bin ich irgendwie von einer, 12,5 auf eine 12,3 Körperfett irgendwie runtergekommen, ne? Das ist ja irgendwie, also den Sportler möchte ich mal kennenlernen.
Bodybuilder.
Vielleicht kenne ich dann doch zu wenig Sportler. Ich glaube, was ein Punkt, der mir noch eingefallen ist bei diesen unterschiedlichen Bereichen, ist es halt super spannend zu sehen, welche KPIs sind halt tatsächlich, wenn man jetzt wirklich von wesentlich zu unwesentlich halt geht, welche sind wirklich die kundenrelevantesten? Ja, gab es, glaube ich, eine Zeit, die vielleicht eher irgendwie so vom Controlling und Finance Leuten geführt wurde, wo man halt sehr stark geguckt hat, wie können wir da irgendwie noch eine Effizienz rausbekommen. Und ich komme jetzt eher aus so einer Markt- und Kundensicht und freue mich natürlich auch, wenn dann irgendwie die Resultante da ist. Aber finde es halt super spannend zu sehen, inwiefern kann quasi eine Logistik Kundenzufriedenheit herstellen oder halt irgendwie einen Kundenservice oder halt auch, was weiß ich, einen Payment-Bereich, ja. Ich glaube, da, wenn man da mal drüber nachdenkt was man dann tatsächlich für einen Auftrag erfüllen möchte gegenüber der Kundin oder dem Kunden, dann kommt man gar nicht auf so wahnsinnig viele KPIs, wie wir uns halt immer so pro Woche um den Kopf an den Kopf schmeißen. Und das macht dann manchmal die Welt vielleicht ein bisschen einfacher. Und nochmal, das Schwierige ist dann eher zu sagen, was sind jetzt wirklich die kreativen Ideen, ja, dahinter und die dann halt weiterzuentwickeln, ja. Und da fand ich bislang eins der spannendsten Sachen, wie der Jeff Bezos gesagt hat, ihn interessiert eigentlich nicht, was sich in 10 Jahren ändert, sondern was in 10 Jahren bleibt. Und er glaubt halt nicht, dass irgendeiner in 10 Jahren zu ihm kommt, Mensch, ich möchte bei Amazon in dem Fall teurer einkaufen oder ich möchte eine kleinere Auswahl haben oder ich möchte irgendwie länger liefern oder länger warten auf die Bestellung. Das glaubt er nicht. So. Und ich glaube, da sicherlich haben die auch sehr, sehr viele Innovationen seitdem gemacht. Aber wenn man mal überlegt, dann haben sie halt diese drei Fragen in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich am besten beantwortet für ihre Produktgruppen, wo sie dann halt auch so eine marktdominierende Stellung halt haben. Und jetzt bin ich da kein Insider, aber glaube, dass sie das halt auch in ihren Daten sehr gut analysiert haben und halt in den Weekly Performance Meetings halt immer wieder drauf geguckt haben und sich gequält haben, in dem Sinne die richtigen Antworten halt zu finden.
Ja, ist ja auch wirklich so, gibt's ja in diversen Richtungen, ist ja, ich überlege gerade, ob es irgendwie eine Analogie gibt, nochmal in einer anderen Richtung, aber du hast vollkommen recht, Amazon geht über Sortiment, hat den Preis und über die Geschwindigkeit und das sind die Punkte, die in der Konkurrenz eben rausstechen und wenn du die ganze Zeit weiter trainierst, kommst du irgendwann automatisch an den Punkt, wo das mit ein Treiber ist für dein Wachstum oder mit dein Treiber ist für deine positive Entwicklung in der P&L oder Gewinn- und Verlustrechnung, wie man auch das immer in einer Konstellation sieht. Glaubst du, dass das mit das Wichtigste ist eigentlich? Wir kommen ja eigentlich zu der Kernaussage, die wir jetzt hier oder die du triffst, kenne deinen Kunden, weiß in deinem Business für deinen Markt, welche Treiber die entscheidenden sind. Du hast es gerade gut zusammengefasst. Eigentlich die, die auch in 10 Jahren noch bestehen bleiben, also die für, die sich nicht verändern.
Ich glaube, dass es super wichtig ist und kenne die Kunden, kenne ihre Bedürfnisse und was wirklich dann und welche möchtest du halt wirklich erfüllen. Ja, und dann geht es darum zu gucken, gibt es neue Technologien, die da halt entsprechende Game Changer sind, oder gibt es irgendwie neue sonstige Möglichkeiten, um das noch besser zu machen. Also ne, wenn wir jetzt irgendwie über Lieferungen sprechen, dann ist natürlich, war es schon immer gut, oder hätte man auch damals irgendwie gesagt, Mensch, wäre cool, ich hätte das irgendwie gerne in 10 Minuten bei mir zu Hause. Da kam nur noch keiner irgendwie auf die Lösung irgendwie von Gorilla und Flink. Und aktuell ist natürlich quasi deren Kernaufgabe dann irgendwann zu gucken, okay, aus Kundensicht scheint das klar zu sein, wie kann man das jetzt irgendwie profitabel abbilden. Ja. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Und ich habe jetzt gerade eine Analyse extern gesehen, dass das auch bei Drogerieprodukten, also jetzt gar nicht so weit entfernt von uns, dass da quasi eigentlich präferiert oder immer mehr irgendwie so ein 4-Stunden-Zeitfenster irgendwie so das ist, kann man sich vielleicht vorstellen. Klar, am allerliebsten hätte man das, Zahnpasta ist alle oder sowas, dann hätte man es auch gerne in 10 Minuten, aber dass da zumindest sich jetzt auch irgendwie einiges verändert. Ja, und insofern glaube ich, gibt es da halt dann über Technologie oder über andere Marktteilnehmer, gibt es halt Innovation. Ja, aber man muss halt gucken, dass man sagt, okay, was möchte ich wirklich erfüllen? Über diese Geschichten, das ist vielleicht so die zweite Botschaft, macht halt aus Excel-Friedhöfen oder neuen Dashboards, da ist ja dann auch so eine Sache, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ja. Das dann eher quasi oder als 1000 Daten, das ist dann quasi so die Grafik und die lange Reihe. Aber vor allen Dingen, um dann halt diesen Punkt zu bekommen, dass es mich wirklich ärgert und freut, brauchen wir Menschen, glaube ich, die zusammenarbeiten, brauchen wir irgendwie Geschichten. Das ist eine der zentralen Botschaften, die man, glaube ich, dann halt irgendwie braucht oder so dieses verbindende Element, ja, wo es dann so ein bisschen aus Langeweile oder rationalen Daten irgendwie zu emotionalen Daten wird.
Ja. Mit Daten Geschichten erzählen und irgendwie den Kunden als Held zu positionieren, ne? Oder das ist ja das Kundin, um divers zu sein. Ja, ja. Aber das ist ja eigentlich das, wo, ja. Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt und vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort, lieber Steven. Von der Zeit her haben wir jetzt auch schon die 30 Minuten überschritten und die meinen Podcast öfters hören, wissen ganz genau, dass jetzt eigentlich die mitentscheidendste Frage für mich kommt, weil was macht denn Steven privat mit Daten, würde mich noch interessieren. Und dann darfst du gerne für dich nochmal zusammenfassend den Podcast beenden.
Genau, also was mache ich privat mit Daten? Zum einen glaube ich, so ein bisschen halb privat gucke ich mir immer noch ein bisschen Aktien und ähnliche Sachen an. Im letzten 1,5 Jahren habe ich mir mit Daten sehr, sehr stark mit einer Krankheit beschäftigt, wie wahrscheinlich viele von uns. Hoffe aber, dass das nach vorne hin nicht mehr der Fall ist, dass wir quasi da jetzt nicht mehr nach vorne hin so viele Daten benötigen. Und am liebsten ist es mir aber privat, dass ich quasi mal von Daten Pause habe und dann halt quasi die Geschichten nicht meine Kunden erzählen, sondern irgendwie meine beiden Jungs, weil die haben lustige Geschichten, die sind vollkommen irrational und die sind dann ein guter Gegenpol zu dieser rationalen Geschäftswelt. Ich glaube, das ist eher so mein Punkt zu Daten privat.
Sehr cool, ja. Für mich zusammenfassend, Steven, sehr erleuchtend, nochmal über das Thema zu sprechen. Also ich glaube, den letzten Satz, den wir eigentlich hatten, war gut zu sagen, mit immer wieder der gleichen Geschichte, wo der Kunde, die Kundin, der Held in der Geschichte ist, das Business voranzutreiben und zu wissen, welchen entscheidenden Weg oder welche entscheidenden Parameter braucht die Geschichte, damit man sie immer wieder erzählen kann, um an den Stellen der Geschichte wieder zu optimieren, was du ja gerade gesagt hast, wie bei Amazon, um das allgemeine eigene Business auch immer wieder besser zu machen.
Kann ich nur zustimmen.
Vielen, vielen Dank. Genau, wer den Podcast heute zum ersten Mal hört, gerne abonnieren auf Apple Podcast und Spotify und auf Apple Podcast auch gerne eine Bewertung da lassen. Vielen, vielen Dank, Steven.
Ich danke dir.